Ah, die Soundboxen. Moment. So. Das ist mein Liebling.
Mann, oh Mann. Ihren Job möchte ich haben.
Okay, ich bin bereit. Machst du die Begrüßung? Ich glaube, du bist dran. Geil.
Hallo und herzlich willkommen zur Monatslese im Februar. Ah, März.
Ist März.
Okay, ich komme nochmal rein. Hallo und herzlich willkommen zur Monatslese im März 2022. Drei Yay. Monate vom Jahr schon rum. Es ist irre, ne?
Ohne Spaß. Es ist vollkommen irre.
Wobei ich witzigerweise auch einen TikTok jetzt gesehen habe, wo der junge Mann, der mir da reingespielt wurde, gesagt hat, es wären schon 4 Monate des Jahres rum. Und ich mir dachte, it's Wait. A bit too early.
Ach, gefühlt, was da schon alles los war.
Ja, das stimmt.
Wir sind aber immer noch Anne Sauer und Tina Lurz. Willkommen zur Monatslese, eurem Podcast über Bücher und Feelings. Wir nehmen heute auf am Sonntagvormittag, Mittag.
Wieder zum zweiten Mal in Folge, ne?
Ja, also ich könnte mich langsam dran gewöhnen.
Aufnahme.
Hier steht der halb kalte Kaffee bereit und ein großes Glas Wasser. Ich bin auch ein bisschen heiser, ehrlich gesagt. Ich habe irgendwie gestern viel zu viel gequatscht und gerufen und durch die Maske reden müssen und so. Und irgendwie, ich war nämlich auf einem Tanzturnier. Und wenn da so Mucke läuft, muss man ja mal ein bisschen lauter reden. Aber nichtsdestotrotz, heute wird nochmal gequatscht. Oder du erzählst einfach ganz viel und ich halt zu, finde ich auch gut.
Ach ja, ich kann auch ein bisschen erzählen, kein Problem. Ich habe gestern einen Tag voller Ruhe genossen tatsächlich. Mm. Oder relativ viel Ruhe, also ein bisschen das Gegenteil. Wobei ich auch sagen muss, wir waren abends noch zum Essen bei FreundInnen eingeladen und sind da durch die Stadt dann zurückgelaufen, der Hund und ich in diesem Fall. Und das war ein bisschen irre. Also, da habe ich gemerkt, wie wenig ich dieses Leben in der Innenstadt nachts, wie wenig ich das noch gewohnt bin. Und als dann irgendwie, gut, okay, ist eh nicht unbedingt meine Ecke, aber als dann irgendwie so vor irgendeinem Club dann die Massen standen, ein Auto in die Straße fuhr und sich irgendeiner spaßeshalber auf die Windschutzscheibe schmiss, war dann sowohl beim Hund als auch bei mir dann so kurz,
Okay, Leute, ihr könnt die Kamera ausmachen, kommt raus. Was ist los?
Ja, aber das merkt man, finde ich, im März sehr, dass so vieles durch das gute Wetter begünstigt jetzt wieder losgeht und auch allgemein wieder einfach mehr los ist. Ne? Der Winter ist vorbei und jetzt geht es in allen Bereichen wieder los. Ich meine, allein, dass wir uns gesehen haben seit langer, langer, langer Zeit mal wieder.
In Leipzig. Auf der Pop-Up-Buchmesse.
Genau.
Aber ich wollte doch kurz, witzig, dass du das gerade gesagt hast, mit der Sommer ist da und irgendwie geht's wieder aufwärts. Da kursierte ja auch so auf TikTok, Instagram, ist ja eigentlich alles ist die gleiche Suppe langsam, kursierte so dieses Video mit irgendwie düstere Gedanken und was man so alles hat und Anxiety und also innerer Winter eigentlich. Aber sobald du in die Sonne steppst sozusagen, ist so, life is good. Ja. Und ja, das stimmt natürlich irgendwie schon. Das ist so
Es macht es ein Stück leichter.
Es macht es irgendwie leichter. Trotzdem
es
natürlich,
hilft
ja.
bei den schönen Momenten.
Genau, auf jeden Fall. Ich sitze auch hier also im Aufnahmezimmer, in unserem Arbeitszimmer, es ist auch irgendwie gefühlt immer dunkel und durch die Tür scheint so ein heiliger Sonnenschein durch und ich weiß quasi, dass es im Flur und im anderen Zimmer so mega sonnig und warm ist. Ich freue mich auch schon, da nachher wieder zu sitzen und mir den steifen Nacken mit Sonne bestrahlen zu lassen.
Natürlich drinnen, ne, ist klar.
Ja, natürlich. Ich war aber auch viel draußen in letzter Zeit. Kann man jetzt auch nicht sagen. Ich war aber auch viel drin. Ja, drin, deswegen, weil, wie du sagst, ich bin auch nicht mehr so dieses, also sonntags, nachmittags in der Stadt in Hamburg ist halt auch einfach mega viel los. Und gerade wenn die Sonne scheint und ich bin das auch, war noch nie mein Favorite und wird es auch nie sein. Von daher ziehe ich mich dann immerhin noch gut zurück.
Ja, aber zeigt auch wieder trotzdem hervorragend die Unterschiede zwischen dir und mir. Wie war das in Leipzig? Ich habe einen Zug mit 4 Minuten Umsteigezeit gebucht. Und du warst vollkommen entsetzt, wie ich das habe machen können.
Absolut, das würde ich niemals machen. Das ist so krass. Bei mir geht nichts unter 20 Minuten Umsteigezeit.
Ja, hat aber alles wunderbar funktioniert. Ich habe zwar irgendwie 30 Millionen E-Mails bekommen mit, ihr Anschluss wird voraussichtlich nicht erreicht. Oh, ich ihr Anschluss wird wieder erreicht.
Ich hatte das einmal, also mehrmals, aber ich stand dann da so im Zug. Also normalerweise finde ich es immer richtig nervig, wenn man schon so lange aufsteht, bevor der Zug überhaupt in den Bahnhof einfährt. Aber es war eine Fahrt, da bin ich aufgestanden, weil ich wusste, ich muss jetzt sofort, sobald sich die Tür öffnet, muss ich rausrennen, die Treppe runter, übers Gleis rüber, keine Ahnung wie, aber ich muss raus. Und dieser Zug fuhr und fuhr nicht in diesen Bahnhof ein. Und ich habe auch nämlich genau diese besagten Push-Benachrichtigungen dauernd bekommen, diese E-Mails, und bin durchgedreht. Deswegen ist es für mich ein absolutes Mysterium, wie du das einfach so zen-mäßig machst. Ja, 4 Minuten Umsteigezeit, easy peasy. Und ich denke mir so, okay, wir sind so unterschiedlich, Tina. Es ist einfach so unterschiedlich, so geil. Aber ich freue mich natürlich, dass es geklappt hat, und ich freue mich auch, dass wir uns gesehen haben in Leipzig. Es war mega cool. Also für alle, die es nicht wissen oder wussten, es gab ja in diesem Jahr leider erneut keine große Buchmesse, aber einige Verlage haben sich zusammengeschlossen und eine Pop-Up-Buchmesse aus dem Boden gestampft sozusagen. Und das war richtig cool, vor allem richtig viele coole kleine Verlage, also auch gar nicht mal so kleine, aber die waren alle auf einer Augenhöhe so ausgestellt, und das hat dann doch Spaß gemacht. Und vor allem, dass ich ein paar Leutchen gesehen habe, dich inklusive, ja, war natürlich auch gut.
Und alle Steady-AbonnentInnen von uns haben all das vielleicht schon gesehen und gelesen, denn unser Surprise-Package aus dem März jetzt war tatsächlich ein kleiner, ja, Abriss unserer Leipzig-Tage. da haben wir ein bisschen mehr erzählt. Falls ihr uns da noch unterstützen wollt, könnt ihr das auch im Nachhinein tatsächlich noch sehen. Also wenn ihr jetzt noch Mitglied werdet, dann seht ihr die Posts, die bereits veröffentlicht wurden, die Newsletter und die Goodies, die da dabei waren, auch jetzt noch. Um hier noch mal kurz ein bisschen Werbung für uns selber einzusneaken. Aber ich würde auch hier direkt mal meinen Crush des Monats ziehen.
Oha!
Ja.
Hau raus die Maus.
Und zwar würde ich einfach mal jetzt den allgemein für die kleinen unabhängigen Verlage raushauen diesen Monat. Ja. Weil ich merke, oder ich habe mit dem gerade vergangenen Indie Book Day, der war am 26. März, am Samstag, da habe ich erst wieder gemerkt, wie viel mehr Bücher aus unabhängigen Verlagen ich im Vergleich zu den Jahren vorher, ich jetzt auch dieses Jahr schon noch auf dem Schirm habe, wie viel mehr ich da ja auch schon gelesen habe tatsächlich. Mhm. Weil sonst ist der Indie Book Day für mich immer so ein bisschen ein Reminder. Und dieses Mal war es so, habe ich gemerkt, dass die Arbeit der letzten Jahre, die ganzen kleinen Verlage und viele BloggerInnen und BookstagrammerInnen da draußen tun, dass die sehr viele Früchte getragen hat bei mir. Und auch die Pop-Up-Buchmesse, wie du es jetzt gerade gesagt hast, aus dem Boden gestampft von einigen kleinen Verlagen innerhalb von wenigen Wochen nach der Absage von der großen Leipziger Buchmesse sozusagen. Deswegen würde ich da viel Liebe an all diese engagierten kleinen Verlage schicken, die sich da so für einsetzen. Und freue mich, dass ich das oder wir das im Kleinen hin und wieder auch mal unterstützen können. Liebe!
Ich liebe dich.
Das geht raus an alle Indies da draußen.
Ja.
Cool. Finde ich gut. Kann ich gar nichts dazu sagen, außer das, was du sagst. Und wer sich jetzt fragt, welche Indie-Bücher wir eigentlich so empfehlen können, wir haben eine ganz kleine Auswahl bei Instagram gepostet in einem kleinen Reel zum Indie-Book-Day mit dem Lovely Sound von Pinkfish Royal. Liebe Grüße, Sarah. Da zeigen wir euch ein paar Indie-Books, und ich denke, ihr werdet auf unserem Account monatslese.podcast und auf ganz vielen anderen Accounts auf jeden Fall fündig. Also taucht doch mal ein in die wunderbare Welt der Indie-Books. Wie so eine Radiomoderation gerade, ne? So eine kleine...
Genau, erstmal ein bisschen Werbung und dann machen wir noch hier den kleinen Schmarrn.
Guten Morgen zum FM-Monatslese. Weiter geht's mit dem Wetter. Wir haben lange nicht über das Wetter... Doch, haben wir, klar, haben wir eben schon.
Wir haben gerade exzessiv über das Wetter geredet, also komm.
Ah, sorry.
Sorry.
Bingo. Hast du eigentlich, ding, 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 ding. Ding, ding, ding. Hast du eigentlich eine Eisbrecherfrage für mich?
Die ich habe eine Eisbrecherfrage für dich. Ja.
Nee, wir steigen gleich voll ein. Und zwar ist... Ich habe hier tatsächlich noch zwei Kärtchen aus dem Beherzt-Set, 90 Fragen, die verbinden, habe ich hier noch zwei Kärtchen liegen, aber ich nehme jetzt mal die ein bisschen allgemeinere. Okay. Und zwar lautet die Frage, welchen Stellenwert hat Familie in deinem Leben?
Alter, du machst mich fertig mit diesen Fragen.
Soll ich sonst mal anfangen?
Ja.
Okay. Nee, ich finde nämlich auch hier schon wieder erstmal hinterfragenswert, was ist denn Familie? Mhm. Also wie definiert man Familie für sich selber? Und ich glaube, dass wir da jetzt nicht über die klassische, wie sagt man da, Kernfamilie reden, ist glaube ich, ganz logisch. Aber wie definiert man Familie jetzt für sich? Und wenn ich das jetzt mal mit Mama, Papa, Bruder in meinem Fall definiere. Also, sagen wir mal so, wenn bei mir gibt es in der Familie, in der blutsverwandten Familie, sehr große Unterschiede in der Art des Verhältnisses. Ich habe zu manchen ein sehr, sehr enges Verhältnis und meine Cousine ist auch mehr Freundin als Cousine oder ja, auch Cousine und ne, du weißt, was ich meine. Aber dann gibt es eine andere Familienseite, zu der ich quasi überhaupt gar keinen Kontakt mehr habe. So. Und deswegen finde ich das sowieso schon mal pauschal gar nicht so zu beantworten, weil es wichtiger ist, die Verbindung zu den Menschen zu haben. Und ja, dann ist es natürlich auch Familie, die verbindet oder diese Blutsbande, die verbinden. Aber wenn ich jetzt sage, dass meine Familie mir super wichtig ist, weil sie das ist, bezieht sich das nicht auf meine gesamte Familie in dem Sinne, sondern auf die, mit denen ich tatsächlich eben dieses gute, enge Verhältnis habe und mit denen ich mich auch persönlich und auf einer emotionalen Ebene und nicht nur wegen der Blutsbande sozusagen verbunden fühle. Mhm. Und da kann ich auch ganz klar sagen, dass die für mich, also es war auch mit so eines der ersten Dinge, die, als ich über die Frage nachgedacht habe, so in meinen Kopf gekommen sind, dass die für mich schon immer, auch gerade meine Eltern, so der Anker ist jetzt zu viel, aber vielleicht so das, eben, ja, das Sicherheitsnetz eigentlich ein Stück weit auch mit sind, waren. Auch jetzt, wenn ich an so Entscheidungen wie die Selbstständigkeit denke oder andere Dinge, war es immer so, ich weiß, dass ich mich auf sie verlassen kann und dass sie da sind. Und es ist ein unglaublich gutes Gefühl, so eine Unterstützung zu haben. Und so einen, ja, Rückhalt zu haben in dem, was ich tue und auch in dem, wie ich bin. Weil das muss ich auch Props an meine Eltern sagen, auch wenn es gerade meiner Mama sehr schwer fällt. Sie lassen mich sehr machen, schon immer, und ausprobieren und vielleicht dann auch mal hinfallen und dann aber wieder aufstehen. Und ich habe da schon, sie müssen schon einiges mit mir mitmachen, sorry. Aber sie sind halt irgendwie, sie lassen mich so machen und sind dann aber immer da und ich kann mich auf sie verlassen. Das finde ich, da bin ich unglaublich dankbar dafür, sehe das auch nicht als Selbstverständlichkeit. Und das ist so dieser Rückhalt gleichzeitig mit Freiheit, sage ich jetzt mal, oder mit dem Loslassen, was ich da in den Ring werfen kann, sozusagen.
Ich habe tatsächlich über die Familie nachgedacht und hatte diesen Satz auch geäußert, ich habe gerade das Gefühl, meiner Familie nicht gerecht zu werden. Das war so ein Gedanke, den ich tatsächlich Anfang März hatte, Anfang Mitte März. Kurzer Exkurs, es ging nämlich um die Taufe meines Neffen. Und wie du ja weißt, bin ich seit Jahren nicht mehr in der Kirche. Und du kannst nur Taufpatin werden, wenn du in der Kirche bist. Und ich habe gesagt, ich will das nicht. Ich will nicht mehr in die Kirche und auch nicht, wenn es nur in Anführungszeichen für ein paar Jahre ist. Und meine Schwester meinte dann, ja, du kannst aber doch die Steuern absetzen. Du kannst es doch, ne, es geht doch nicht so schlimm und du hast ja mit der Kirche auch gar nichts zu tun. Und dann habe ich so gesagt, ja, es geht mir aber nicht nur darum. Und irgendwie habe ich so gemerkt, dass wir auf einer anderen Ebene kommunizieren. Also all das, was meine Prinzipien sind, was die Kirche angeht und Entscheidungen, die ich getroffen habe, dass das gar nicht so richtig da angekommen ist und auch gar nicht unbedingt gewünscht ist, sich darüber Gedanken zu machen dort. Und dann habe ich so in dem Zuge irgendwie nachgedacht, und dass ich auch nicht so oft zu Hause bin und, keine Ahnung, mich nicht so, vielleicht nicht so oft melde, ne? Also so dieses nicht gerecht werden. Mhm. Und das habe ich meiner Mutter gesagt am Telefon, dass ich das so denke. Und dann hat sie gesagt, Quatsch, du hast dein Leben dort, wo du bist, und wir haben unseres. Und dann habe ich genau das gleiche Gefühl gehabt, wie du jetzt eben, glaube ich, meintest, dieses irgendwie bist du an der Leine und du hast einen Anker, aber trotzdem eigentlich bist du frei. Du kannst aber trotzdem zurückkommen, wenn du willst. Und Familie ist für mich aber immer wieder so ein Spiegel und ein Abbild irgendwie, das klingt jetzt ein bisschen deep, aber der Vergänglichkeit. Also an der Familie erkennt man immer wieder, oder ich, dass die Zeit vergeht, dass Menschen, auch wenn sie dir sehr nahe stehen und die du eigentlich dein Leben lang kennst und die für dich so eine gewisse Rolle auch immer hatten und eine gewisse Funktion, dass die auch weiterleben und dass die älter werden. So gerade natürlich, was die Großeltern angeht oder die eigenen Eltern. Und diese Erkenntnis habe ich immer wieder, wenn ich dann zu Hause bin und auch so, wenn ich nicht zu Hause bin. Und das macht mich dann immer so ein bisschen sad, aber gleichzeitig halt auch, nee, eigentlich macht es mich nur sad. aber es erinnert mich dann immer wieder daran, wie wichtig mir das dann doch ist, also Zeit mit der Familie zu verbringen. So, wenn ich dann dort bin, will ich die Zeit auch wirklich wertschätzen und so und dankbar dafür sein, was alles geht und was alles ging. Also um jetzt die Frage zu beantworten, welchen Stellenwert hat Familie für mich? Es ist auch bei mir dieser kleine Kern, diese kleine Kernfamilie, die für mich unantastbar ist. Also sobald da irgendwas ist, würde ich sofort mich in den Zug setzen und irgendwie nach Hause fahren. Und wenn ich jetzt daran denke, eigene Familie, also was ist für mich Familie? Also man sagt ja auch ganz oft in so kleinen Krüppchen, ja, das ist voll die Familie, wenn es im Hobby oder so, bei Sport, ne, es ist eine eigene Familie oder auch im Arbeitsteam, so eine echte Familie. Das heißt ja eigentlich, was ist Familie? Es ist Verbundenheit aus Liebe, würde ich jetzt mal sagen. Und das hat für mich einen mega hohen Stellenwert, weil ich einfach der Meinung bin, dass das ganz viel abfangen kann, auch in Freundschaften. Und die sollte man pflegen und wertschätzen und sich aber auch, so merke ich das, lösen, wenn es nicht mehr eins zu eins das ist, was man unter Familie versteht.
Ja, da sind wir auch wieder bei dem Punkt, was wir in irgendeiner Folge vor vielen, vielen, vielen Monaten,
vielen Jahren,
fast schon Jahren, mal besprochen hatten in Bezug auf Jo Schücks Buch, der ja auch sagt, man sollte mehr Schluss machen in Freundschaften. Ne? Das spielt so ein bisschen darauf an, ne? Wenn ich das jetzt richtig deute.
Ja, aber auch bei Familie, finde ich. Ja. Also ich habe mich auch mit meinem Freund darüber unterhalten, dass ich es irgendwo doch nachvollziehen kann mittlerweile, je älter ich werde, dass es Menschen gibt, die sich freiwillig von ihrer Familie lösen. Also die wirklich sagen, ich habe keinen Kontakt mehr zu meinem Vater, zu meiner Mutter, zu meinem Onkel, wem auch immer, weil die Prinzipien so krass auseinandergehen, dass das einfach nicht mehr vereinbar ist. Und das ist bei mir jetzt zum Glück nicht so, aber ich kann das irgendwie nachvollziehen, weil ich mich selbst auch anders aufstelle. Ich bin ganz anders politisch eingestellt als viele meiner Verwandten. So. Und wenn da Grundprinzipien einfach angegangen werden oder nicht auf taube Ohren stoßen, dann ist das irgendwie ein Problem mittlerweile, weil ich nicht mehr einfach nur nicken und lächeln kann, sondern
Ja, aber das ist ganz spannend, weil das bei mir wirklich schon so recht lange mit dem einen Teil der Familie eben auch so ist, dass man sich da einfach, da gibt es einfach keine Berührungspunkte mehr für mich. Also ich weiß, andere Familienteile haben da noch so ein bisschen Kontakt hier und da und man kriegt so ein bisschen was mit, aber eigentlich nicht so wirklich. Und das ist für mich auch sehr normal, dass ich wirklich nicht zu meiner ganzen Familie mehr den Kontakt habe, also zu allen Menschen, mit denen ich irgendwie verwandt bin, sondern dass ich tatsächlich gar nicht mehr weiß, wann ich zuletzt manche Menschen gesehen habe. Ein paar tatsächlich zu einem sehr traurigen Anlass der Vergänglichkeit vor ein paar Jahren, aber auch da waren nicht alle da tatsächlich und dann weiß ich gar nicht, wann ich die zuletzt gesehen habe, aber es ist auch voll okay. Ich brauche die tatsächlich nicht in meinem Leben, unter anderem auch aus Gründen, die du jetzt eben sagst und so ist es. Sehr. Aber finde ich eh spannend, auch bei uns, weil wir ja beide recht weit weg wohnen von unseren Familien, von zumindest von unseren Eltern, sage ich jetzt mal. Und das, weil bei mir sind ja alle ganz woanders. Quasi nur meine Eltern an einem Fleck und sonst alle woanders. Genau, und das finde ich eigentlich ganz, ganz spannend, dass das bei uns, weil ich würde schon sagen, auch jetzt von dem, was ich von dir so mitbekomme, dass du ein sehr enges Verhältnis auch zu deiner Familie hast und vor allem zu deiner Mama, zu deinen Eltern. Und zu deiner Schwester auch? So?
Ja, unterschiedlich, ne?
Also sie spielen auf jeden Fall eine Rolle in deinem Leben.
Ja.
Genau. So, sie finden statt. Du erzählst von ihnen, weißt du? Also sie sind so, sie sind präsent in deinem Leben. So.
Eine Rolle spielen ist tatsächlich auch auf vielen Ebenen richtig. Weil immer, wenn ich zu Hause bin, habe ich das Gefühl, ich gucke ein Theaterstück. So, und ich bin manchmal Zuschauerin, manchmal muss ich irgendwelche aktiven Dinge übernehmen, damit das Stück weitergeht, so ungefähr. Ja. Aber ja, klar.
Ja, finde ich spannend. Und warum ich diese Frage gestellt habe, um hier vielleicht kurz den Dreh zu finden, ist, weil ich ein Buch gelesen habe, was mich sehr mit vor allem Mutter-Tochter-Beziehungen oder über das Thema Mutter-Tochter-Beziehung hat nachdenken lassen und da viel Inspiration sozusagen mir gegeben hat.
Geil.
Und zwar ist das Wovon wir träumen von Lynn Hirse.
Oh.
Erschienen im Piper Verlag. Just gerade vor 2 Wochen etwa. Ich halte es dir, Anne, mal in die Kamera.
Einige Eselsohren kann ich erkennen.
Da sind einige Eselsohren. weil dieses Buch würde ich tatsächlich jetzt schon als eines meiner Highlights diesen Jahres bezeichnen. Ich nehme das Wort in den Mund, definitiv. Worum geht's? Es geht um es ist ein Roman. Es geht um eine junge Frau. Die Ausgangssituation ist im Endeffekt die, dass sie auf der Beerdigung ihrer chinesischen Großmutter ist und an dem Ort, an dem die Großmutter geboren ist. Das ist so, ne? Da in China ist es so, dass man dort beerdigt wird. Und die hat eine sehr besondere Beziehung zu ihrer Mutter. Und ihre Mutter ist nach Deutschland emigriert. Und sie, die Erzählerin, ist in Deutschland geboren. Und dann geht es, wie man sich dann schon denken kann, sehr viel um Herkunft, um Identität. Wer bin ich zwischen den Kulturen? Aber es geht eben auch sehr, sehr viel um eben dieses, wer bin ich in Abgrenzung zu meiner Mutter und auch im Vergleich zu meiner Mutter ein Stück weit, ne? Und um dann auch das Thema Frau sein, also was macht mich als Frau aus und so dieses sich finden eben in diesem Vorbild, was man vielleicht in seiner Mutter hat, aber auch in dem sich eben klar davon distanzieren, weil es einfach ein anderes Leben ist. Und ich finde auch da kam immer wieder auch dieses Bild vor, dass sie ja ihre Mutter gar nicht kennt, bevor sie ihre Mutter wurde. Und das finde ich immer sowas.
Ja, ja.
Da kann ich, also der Gedanke, den hab ich oft so in so Büchern, weil das ja ist jetzt nichts Neues, so dieses Bild, ne? Ja. Aber trotzdem finde ich das immer wieder spannend, dass meine Mutter natürlich ja ein anderer Mensch war, bevor ich geboren wurde. Mhm. Und da geht es eben in diesem Roman darum, dass sie sehr, sehr viele Themen aufgreift in Bezug auf ihre Mutter, auf China, auch viel Kultur, also Kulturelles und auch Historisches aus China mit einwebt, von dem ich teilweise tatsächlich einfach viel zu wenig Ahnung habe, muss ich an dieser Stelle sagen, gerade auch so historisch. Mao und die große chinesische Hungersnot, all sowas, irgendwann mal gehört, aber nicht wirklich auf dem Schirm so.
Ja.
Da aber immer wieder dieses zentrale Thema, was macht mich aus, wer bin ich und welchen Einfluss hat meine Mutter auf das, wie ich bin und welchen Einfluss soll sie haben. Da gibt es ganz viele Beispiele darin. Da geht es dann, ganz klassisches Beispiel, um Schönheit. Mhm. Dass die Mutter von ihr dann sagt, du hast deine Schönheit abgeschnitten, als sie sich kurze Haare hat schneiden lassen. Mhm. Und sie das ganz grauenvoll findet, dass ihre Mutter sie jetzt nicht mehr schön findet, weil sie die Bestätigung ihrer Mutter sucht. Mhm. Und auf der anderen Seite aber total danach strebt, allein und unabhängig zu sein und stolz darauf ist, wenn sie etwas alleine schafft, ganz ohne Hilfe. Und gerade darin habe ich mich sehr, sehr wiedergefunden, dass ich schon, weil ich schon immer so dieses, ja, ich war schon immer stolz darauf, wenn ich was alleine gemacht habe und wenn ich so die Freiheiten, die sie mir gegeben haben und die Sicherheit, die sie mir gegeben haben, wenn ich die nicht brauchte, sage ich jetzt mal. Wenn ich dieses Sicherheitsnetz nicht gebraucht habe, sondern mein Ding gemacht habe und es hat funktioniert, da war ich unglaublich stolz drauf. Oder bin ich auch immer noch so, ja?
Ja, kann ich verstehen.
Ich habe mich deswegen, also es ist nur ein Beispiel, aber ich habe mich da sehr wiedergefunden in manchen Passagen. Sie schreibt auch über Freiheit, über Reisen, über Träume. Mhm. Und gerade Träume sind für mich auch ein sehr, sehr wichtiges Thema. Also dieses nicht mal Träume im Sinne von, ich mache die Augen zu und erlebe dann etwas im Schlaf, sondern auch so in dem, was ich mir vorstellen kann, was ich für meine Zukunft vielleicht auch ersehne, erträume eben. Ne? Wie weit denke ich da? Wie weit gehen meine Visionen?
Ja.
So. Und da hat sie mich sowohl thematisch sehr abgeholt, als auch sprachlich. Unglaublich gut geschrieben, sehr fein. Ein ruhiges Buch. Ich habe auch deswegen sehr viele Eselsohren, weil da wirklich sehr schöne Wendungen auch drin waren und sehr schöne Bilder. Und ja, sehr, sehr, sehr große Empfehlung von mir für den Debütroman. Anne, da müssten die Glocken sowieso bei dir auch wieder angehen, ne?
Ding, ding,
Debüt.
Ding.
Wovon wir träumen, von Lynn Hirse.
Geil, ich habe mal eine kurze Zwischenfrage. Wenn du jetzt sagst, wovon wir träumen, wovon du träumst und Visionen und so weiter, spielen da deine Eltern eine Rolle? Weil das, du musst es gar nicht beantworten, aber das habe ich mich nämlich auch mal so gefragt. Also wir werden ja irgendwie großgezogen und dann verlassen wir das Nest und gehen unseren eigenen Weg und das wollen die Eltern auch immer. Oder zumindest meine Eltern wollten das. Und trotzdem ist ja aber nicht da eingeplant, sage ich jetzt mal, in den eigenen Freiheitsbestrebungen, in den eigenen Träumen, dass man vielleicht irgendwann wieder zurückkehrt und sich um die Eltern kümmern oder dass das aus familiärer Perspektive irgendwas sozusagen ist, was einen dann doch wieder von was anderem träumen lassen muss. Mhm. Und das finde ich nämlich eigentlich auch ganz interessant, also dass es sowohl eben die Eltern vor uns gibt, aber dass es auch die Eltern ohne uns gibt, aber mit uns in ihrem Leben. Also ist jetzt ein bisschen Meta, aber
ich weiß genau, was du meinst.
Ja. So,
es gibt dann auch eine Passage, da schreibt sie auch darüber, relativ am Ende, ich glaube, es spoilert aber nicht. Es war das erste Mal, dass sich unsere Rollen verkehrten, dass ich meine Arme um ihren schlaffen Körper schlang, um sie vor dem Auseinanderfallen zu bewahren.
Ja.
Das ist so, ne? Also auch das ist ein Thema, was sie auf jeden Fall so ein bisschen mit abwickelt. Und auch, ne, um sie vor dem Auseinanderfallen zu bewahren. Das ist ein gutes Beispiel auch für die Sprache, die sie da, die im Roman eben verwendet wird. Also wirklich, ja, aber ich glaube, das ist eine, also um die Frage vielleicht doch kurz zu beantworten, für mich ist schon immer klar gewesen, das wissen auch meine Eltern mittlerweile, also vor allem meine Mama hat es, glaube ich, jetzt wirklich eingesehen, dass ich nicht zurückkommen werde. Aber für mich ist auch ganz klar, dass ich mich um meine Eltern kümmern werde. Dadurch, dass bei uns die Familie eben eh verstreut ist und keine anderen Familienmitglieder bei meinen Eltern in der Gegend wohnen, ist es dann, wird sich da ein Weg finden, wie ich für sie sorgen kann, ohne dass ich zurück muss, sozusagen. Mhm. Aber es wird nicht, ist definitiv nicht einfach und es geht gerade auch, also diese Gedanken daran, was kommt, wie handelt man das, sind einerseits, finde ich, gerade noch sehr weit weg und andererseits kommen sie aber auch immer näher und es fängt gerade an, dass sie näher kommen, sozusagen. Und das ist so, ja, gerade so eine mehrere Jahre andauernde Phase mit Sicherheit.
Ja.
Schauen wir mal, wie sich das noch entwickelt.
Du hast also eine Buchempfehlung gegeben über eine Mutter-Tochter-Beziehung. Ich hätte eine auf Lager über eine Vater-Tochter-Beziehung, die aber auch sehr viel, also die Geschichte, ist eine Geschichte, die aber sehr viel mehr ist als das. Ich sage mal kurz den Titel. Es geht um Aufruhr der Meerestiere von Marie Gammelschek. Das ist jetzt am 8. März bei Luchterhand erschienen. Und ich hatte die große Freude, mit Marie eine Live-Buchpremiere zu feiern bei Instagram. Könnt ihr euch auch nochmal angucken, wenn ihr wollt. Und Aufruhr der Meerestiere ist nicht das Debüt von Marie Gammelschek, sondern ihr zweiter Roman. Und es ist ein Roman, der krass sprachgewaltig ist und unheimlich viele Bilder erzeugt und auf ganz, ganz vielen Ebenen Geschichten erzählt. Also es geht einerseits um eine Vater-Tochter-Beziehung zwischen der jungen Meeresbiologin Luise und ihrem Vater, der mittlerweile geschieden von seiner Frau, alleine in Graz lebt. Und Luise muss für einen, also aus Forschungszwecken, sie soll an so einen Tierpark in Graz kommen und da über die Meerwalnuss, das ist so eine Rippenquallenart, eine invasive Rippenquallenart, referieren und forschen. Und deswegen muss sie nach Graz in ihre Heimat sozusagen und wohnt dann da in der Wohnung von dem Vater, der aber angeblich auf Reisen ist in Wien. Und irgendwann erhält sie aber den Anruf von ihrem Bruder, dass der Vater bei ihm ist und einen zweiten Herzinfarkt hatte. So, das ist so erstmal diese Konstellation. Der Herzinfarkt sorgt dann natürlich dafür, dass Luise sich Gedanken über ihren Vater macht und auch an die Vergangenheit denkt, also an das Aufwachsen mit dem Vater, über ihre Beziehung. Also es ist dieses Bild des abwesenden Vaters auch, aber gar nicht, dass er räumlich die ganze Zeit abwesend war, sondern sich einfach krass überfordert gefühlt hat mit dem Erziehen einer Tochter. Also was passiert denn, wenn aus dem kleinen Kind eine Frau wird? Was macht das mit Vätern sozusagen? Wie geht er damit um? So die alte Schule. Und deswegen eher der Rückzug und das sich zurückhalten. Und dann ist es aber auch gleichzeitig eine Geschichte über, ja, ich finde fast schon, also Marie selbst hat gesagt, sie mag den Begriff Coming of Age nicht, aber es ist irgendwie doch so eine Entwicklungsgeschichte. Also wir haben es dann Becoming Luise getauft, weil Luise, also am Anfang ist auch dieser Satz, Luise ist eine Insel, also sie ist jemand, der sich abschottet von allen. Sie hat zum Beispiel auch starke Neurodermitis, was ich auch sehr nachempfinden konnte, diese Schilderungen von, ja, wenn deine Haut einfach so ein Eigenleben irgendwie führt und du nie weißt, wann, weiß nicht, wann es wieder losgeht. Und sie hat sich eben abgeschottet, sie pflegt nur so provisorische Beziehungen, kann sich nicht so richtig auf was einlassen und auch eben zur Familie ist es schwierig. Aber sie merkt halt dann im Laufe des Romans, dass sie ein paar Verbindungen braucht zum Festland sozusagen, weil sie auch erkennt, dass diese Dinge, die am Festland passieren, also in ihrer Familie, sie doch erschüttern können. Also, dass sie doch nicht so eine Insel ist, wie sie geglaubt hat. All in all, ein sehr intensives Leseerlebnis mit einer Hauptfigur, die ich teilweise richtig gerne mochte, teilweise auch gegen die Wand klatschen hätte können. Die Dinge macht, die ich absolut nicht nachvollziehen konnte, aber gleichzeitig auch so nah an mir dran war. Also es ist krass, ich habe das schon lange nicht mehr gehabt, dass ich so ein zwiegespaltenes Leseerlebnis hatte irgendwie. Definitiv eine Empfehlung, weil es auch nochmal diesen Punkt, was du eben hattest mit, wie gucken wir auf unsere Eltern ohne uns? Also sie stellt sich halt dann auch irgendwie den Vater in dieser Wohnung vor und erinnert sich dann, also frei zitiert, schmerzlich daran, dass ihr Vater ein Mensch ist. So, der eben auch all diese Empfindungen hat, wenn er an der Theke in der Sonne steht und so, aber ohne sie ist. Und ich finde, das ist ein total spannendes Gedankenexperiment, immer wieder irgendwie sich die Eltern als Mensch vorzustellen. Das klingt total verrückt, aber es ist
ja, aber ich weiß, was du meinst. Ja. Aber andererseits finde ich es auch spannend, weil ich darüber noch nie so aktiv nachgedacht habe. Das sagt Lynn Hirse auch an einer Stelle ziemlich am Ende, so auch sinngemäß, dass sie sich eine Sache nicht aussuchen kann und das ist das Tochtersein. So. Also ich sehe mich auch selten. Rate, von wem ich eine WhatsApp-Nachricht gerade bekomme.
Von deiner Mutti.
Von meiner Mutti. Passt jetzt gerade so gut. das Tochtersein kann ich mir nicht aussuchen. Ja, ich bin einfach eine Tochter. Egal, welches Verhältnis ich zu meinen Eltern habe, egal, ob es der Vater ist, egal, ob es die Mutter ist, ich bin eine Tochter. Ja?
Ja.
Und die haben gewisse Einflüsse auf mich, egal, welche es auch immer sind. Selbst wenn sie nicht da wären, wäre es ein Einfluss. So, ne? Und darüber habe ich ganz selten irgendwie so bewusst mal nachgedacht, auch was es heißt, dass ich Tochter bin.
Ja. Was hast du für Aufgaben?
Ja, genau.
Ja.
Ja, und eben das ist auch dieser Switch, der irgendwie gerade passiert, dass ich jetzt dann nochmal ganz andere Aufgaben habe, als ich vielleicht als Kind eben hatte, ne? So.
Also, ja, genau. Und ich finde das auch total interessant, also als erwachsene Tochter auch, ne? Also meine Eltern sagen zum Beispiel immer, du bist immer unser Kind. Du bist immer unser Kind. Und ich finde, dass, also ich merke dann manchmal, dass ich mich in vielen Punkten zurückhalten will, auch gerade was so die Art, wie rede ich mit meinen Eltern so angeht, weil ich natürlich immer noch sehe, dass dann meine Eltern, die stehen über mir, aber trotzdem bin ich ja irgendwie eine in sich autark funktionierende kleine Existenz, die irgendwie eigene Meinungen hat, die ein Leben hat, die die Prinzipien hat. Und ab wann kippt das, dass ich in der Unterhaltung nicht mehr Kind bin, sondern eigenständige Erwachsene, die für sich einsteht. So.
Ja.
Das finde ich unheimlich spannend. Also und dieses auch. Ja, kurz zu Ende, dieser Satz, wie redest du mit mir? Oder, also gerade auch ne, Schwester und Mutter, wenn man das so mitbekommt. Wann kippt das, ne? Also was ist erlaubt und was nicht? Und wann ist,
und ja, das ist total dann auch wieder von dem Punkt an, wann ist es andersrum dann auch vielleicht nicht mehr so angebracht, gewisse Dinge auf gewisse Arten und Weisen zu sagen. Wenn ich mir diese Nachricht von meiner Mutti jetzt angucke, in der sie jetzt auch mich auf Dinge hinweist, die ich vielleicht anders machen sollte, mir denke,
ja.
Der Klassiker.
Der Klassiker.
Ja. Und da hört man nicht wirklich auch nie auf, Tochter zu sein. Nee. Und auch ein Stück weit eben, zumindest in dieser Beziehung, wie meine Mutter und ich sie haben. Ja.
Ganz spannend. Also von uns beiden auf jeden Fall zwei Empfehlungen, um es nochmal abzuschließen. Aufruhr der Meerestiere ist übrigens auch, wie ich finde, ein sehr feministischer Roman. Also es hat auch noch diese Ebene. Ganz, ganz spannend. Super stark. Und Empfehlung von mir. Yes.
Ja. Sollen wir dann direkt weitermachen mit unserem Monatsleserundenbuch, weil das passt, finde ich, auch ganz gut jetzt schon wieder so ein Stück weit. Ja. Weil was meine beiden Bücher sozusagen, die ich in dieser Folge jetzt hier anbringe, die wovon wir träumen, worüber wir gerade auch gesprochen haben, und eben unser Monatsleserundenbuch Nastjas Tränen von Natascha Wodin, was die miteinander auch was die gemein haben, ist auch so ein bisschen diese Frage eben, wer bin ich, wo gehöre ich hin, was macht mich aus und natürlich dieses Thema Herkunft und Migration. Das ist ein doch sehr zentrales auf jeden Fall. Ich sage gleich dazu, ich habe es gehört, gelesen von Martina Gedeck in der tatsächlich ausgezeichneten Lesung. Wurde nämlich mit dem Deutschen Hörbuchpreis ausgezeichnet, die Sprecherin. Und da bin ich auch ganz gespannt, was du jetzt, also wie wir das Hörbuch und gelesenes Buch quasi nochmal vielleicht anders interpretieren oder welche anderen Assoziationen wir da jetzt haben, welche anderen Dinge uns aufgefallen sind.
Also ich habe ja, als du sagtest, es gibt das Buch als Hörbuch, habe ich mir das auch einmal kurz auf Nextory, habe ich da mal kurz so reingehört. Und habe dann relativ schnell gemerkt, dass ich es gerne lesen möchte. Nicht, weil das Hörbuch schlecht ist, im Gegenteil. Ich finde es, also Martina Gedeck hat finde ich super gut gelesen. Aber ich habe gemerkt, dass das ein Buch ist, bei dem ich mir wahrscheinlich sehr viel unterstreichen möchte. Und deswegen bin ich dann zum Buch, was ich ja eh schon hier hatte, gewechselt. Kurz den Inhalt. Es geht um die Freundschaft, sage ich mal, zwischen Nastja, die als ja, junge Frau zu der Autorin Natascha Wodin kommt, sich meldet auf eine Zeitungsannonce, in der Natascha Wodin eine Reinigungskraft sucht, und es wird dann Nastja, eine Ukrainerin, in der Natascha Wodin, also vor allem in ihren Augen, sagt sie immer, das Heimweh ihrer eigenen Mutter erkennt. Und deswegen ja, beschäftigt sie Nastja und sieht in ihr ein, ich will nicht sagen Projekt, weil das kommt erst so gegen Ende so ein bisschen raus, dass sie irgendwie es mit Nastja geschafft hat, ihrer eigenen Mutter einen Platz in Deutschland zu verschaffen, was irgendwie auch ein spannender Gedanke ist. Aber sie erzählt im Prinzip Nastjas Geschichte das ganze Buch entlang. Also sie erzählt von Nastja, wie sie nach Deutschland kam, was das für Hürden hatte. Sie erzählt, wen sie in der Ukraine zurücklässt. Sie erzählt von der Beziehung zum Ex-Mann, zu ihrer Tochter, zu ihrem Enkel. Also sie ist eigentlich die Dokumentarin, sage ich jetzt mal, dieses anderen Lebens. Und es liest sich aber wie ein richtig guter Roman. Also es ist ja eigentlich, es ist ja eine Erzählung.
Genau.
Aber ich es ist auch so ganz spannend.
Ja. Also ich finde es auch ganz spannend, weil ich auch von der, die Sichtweise ist ja im Endeffekt von außen auf die Hauptperson sozusagen, weil die Hauptperson ist definitiv Nastja und ihr Leben eben. Und aber man kriegt es eben aus der Perspektive von der Autorin erzählt. Habe ich auch erst durch dann, also im Nachhinein dann mitbekommen, dass es tatsächlich eine reale Geschichte ist. Also es ist, diese Nastja gibt es wirklich, die ist wirklich in Berlin zur Autorin als Putzkraft gekommen und hat dann ihr alles erzählt von ihrem Leben. Und das, ja gut, wie viel davon dann war, ist wieder die nächste Sache, aber es ist auf jeden Fall von ihr inspiriert. Und genau, das fand ich total spannend, diese Perspektive in einen Roman, also in einen Text, der wirklich sehr erzählerisch und sehr, ja eben, ja, ist es ein Roman, ganz klar, aber gleichzeitig, wie du jetzt so sagtest, so ein bisschen dokumentarisch auch wirkt durch diese Distanz, die da irgendwie doch herrscht. Auch durch das Erzählen, zumindest ging es mir eben beim Hören des Hörbuchs so, dass es jetzt wenig emotional war, obwohl die ganze Geschichte unglaublich emotional ist eigentlich. Ja. Aber trotzdem wurde sie relativ sachlich und so und so und so und dann so und so, ne? So ein bisschen eben, ja, fast schon emotionslos geschildert, so. Ohne, dass das jetzt negativ wäre oder dem Ganzen geschadet hätte. Im Gegenteil, das hat ihm eben eine total spannende Note nochmal gegeben, so eine Spannung da drin einfach im Text durch die Differenz zwischen der oder die Diskrepanz zwischen der sehr emotionalen Geschichte, die dahinter steckt, dieses Menschenleben, was so unfassbar viel mitgemacht hat, ja, und so viel auch ertragen musste tatsächlich, und eben dieser Erzählweise von außen, was das alles so, ja, schildert, dokumentiert.
Ich finde, das ist, also erstmal, jetzt, ich muss jetzt mal ganz kurz sagen, ich habe es sehr geliebt. Es ist auf jeden Fall eine Riesenempfehlung von mir, und ich möchte gerne jetzt einfach noch ganz viel mehr von Natascha Wodin lesen, weil mich die Sprache doch sehr beeindruckt hat. Also so eine Klarheit und eine Präzision in den Sätzen, die bildhaft ist, gleichzeitig, wie du sagst, nüchtern und ja, also emotionslos vielleicht nicht, aber halt wenig impulsiv. Es ist einfach so sehr klar seziert. Es hat
wenig Höhen und Tiefen.
Genau, aber trotzdem eine unheimlich schöne Rhythmik, finde ich. Und irgendwie so einen total schönen Fluss. Und dann sind so Sätze dabei. Ich habe mir, wie gesagt, sehr viel unterstrichen. Und auch, ich habe keine Eselsohren gemacht, weil es gibt dann doch noch Bücher, bei denen ich das nicht mache. Da markiere ich mir einfach nur so und blätter dann einfach immer mal wieder so durch und sehe dann meine Bleistift Unterstreichungen und Markierungen, und das reicht dann auch, dann brauche ich dann keine Eselsohren. Und jedes dieser unterstrichenen Zeilen, die ich jetzt hier so durch, also wenn ich das so durchgucke, da merke ich wieder, wie gut das dann wirklich war. Tatsächlich. Ja. Und ich weiß auch noch, also nämlich einmal, was sie nämlich großartig macht, finde ich, ist, dass sie im Erzählten dich mitnimmt auf so eine innere Reise, und es gibt dann auch gleichzeitig so Hoffnung, und die wird dann so wieder enttäuscht. Also man lebt das schon so mit. Nastja muss dann zum Beispiel an einer Stelle also ich muss nicht, aber eine Option, um eben in Deutschland bleiben zu können, ist die Heirat mit einem Deutschen. Und dann findet sich Achim, der erstmal so geschildert wird, als wäre der, ne, Achim, der verliebt sich sofort in Nastja und Nastja verliebt sich in seine Harley Davidson, mit der sie irgendwie Ausflüge machen und sie hat auf einmal so ein Freiheitsgefühl.
Und kurz die Hoffnung einer Liebesgeschichte.
Genau, und ich habe mir an die Seite immer geschrieben so, oh. Ja. Und kurz danach später habe ich so Achim, Ausrufezeichen, what the fuck, Arschloch geschrieben. Ja. Nur um mal zu sagen, wie Natascha Wodin diese Erzählstruktur sich dessen bedient, dass du da so mitlebst und irgendwie dann schon irgendwie nicht glauben kannst, was passiert hier eigentlich gerade. Und,
ja. Ja. Und irgendwie ja auch durch dieses eben ja nüchterne Schreiben, das auch so ein bisschen herausfordert, ne? Weil wenn sie das jetzt nochmal auf eine andere Art und Weise geschildert hätte, ja, eben sehr emotionsgeladen, dann hätte man ja wieder andere Assoziationen damit gehabt. Also finde ich ganz, eben diese Sprache ist ein unglaublich großes Stilmittel, ein unglaubliches Werkzeug, was sie sehr, sehr, sehr gekonnt einfach einsetzt. Und ja, also dem Tipp kann ich mich auf jeden Fall auch anschließen, auch als Hörbuch, wobei ich das sehr verstehen kann mit dem Unterstreichen, weil es ein Buch ist, was eben von dieser Erzählweise lebt und das hat die Sprecherin auf jeden Fall hervorragend gemacht, also großes Lob, aber ich könnte mir auch vorstellen, dass ich das Buch noch mal intensiver auch wahrgenommen hätte, wenn ich es gelesen hätte, so, wenn man sich dann so richtig in jeden Satz reinlegt,
sage ich streichen mal, ne? kann. Ja, genau. Wenn man sich die Sätze in den Kopf streichen kann.
Ja, ja, genau.
Nicht aus dem Kopf rausstreichen, sondern rein damit in die Birne.
Ja, an der Stelle auch ein kleines, eine kleine Empfehlung noch. Und zwar gibt es die Buchpremiere des Romans auf YouTube anzuschauen. Die war nämlich im Literaturhaus Berlin letztes Jahr im August. Und Dimitri Kapitelmann hat das moderiert. Selbst Autor, eine Formalie in Kiew, hatten wir, glaube ich, auch schon in der Monatslese oder zumindest in der Quartalslese, weil ich das Buch auch sehr, sehr gut fand. Und der hat die Veranstaltung eben moderiert. Und kleiner Tipp hier noch, wer da mal reinschauen will, wie die beiden sich eben über das Buch unterhalten. 1:20, glaube ich, ist es lang. Lohnt sich.
Hauen wir in die Shownotes.
Yes.
Würde ich sagen. Also, ich schließe ab. Für mich ein sehr gutes Monatsleserundenbuch. Ich habe auch wieder sehr viel gelernt, gerade auch über den Ukraine-Russland-Konflikt.
Ja.
Damals noch Konflikt. Und diese Zerrissenheit, Umgang mit Sprache, Identität, Zuhause, zugehörig fühlen. Irre. Ganz, ganz viel auch aus der Vergangenheit, was sie dann so abbildet. Sehr, sehr gut.
Auch hier große wieder, Empfehlung. ähnlich wie was ich über den chinesischen Hintergrund und die chinesische Geschichte sagte, so ähnlich war es auch tatsächlich in Nastjas Tränen. Ganz viel irgendwie, was die Leben der Menschen einfach krass beeinflusst hat, von denen ich nichts mitbekommen
habe. Keine Ahnung habe.
Überhaupt keine Ahnung habe, genau. Da nochmal im Roman aufgearbeitet. Also da sieht man wieder Literatur, was die so alles kann, ne?
Love it. Natascha Wodin, Nastjas Tränen, Rowohlt Verlag. Sehr fein. Sehr gut, sehr fein. Ich muss mal kurz einen Button finden.
Du bist so süß.
Nee, das passt nicht. Was ist das hier? Naja, lassen wir das.
Fast.
Ansonsten gab es irgendwie in diesem Monat, ich weiß nicht, ich hätte, glaube ich, noch einen Abfuck des Monats.
Hau raus.
Könnte ich vielleicht noch, Abfuck des Monats kann ich noch bringen. Und zwar...
Nein.
Das ist das Wort des Monats, weil ich gemerkt habe, dass ich wieder mal daran arbeiten muss, Grenzen zu setzen. Und dafür sorgen muss, dass nicht zu viele Arme an mir zerren und nicht zu viele Dinge und Menschen in meinem Leben sind, denen ich gerecht werden muss, weil ich nämlich mir einrede, dass ich dem gerecht werden muss und dass ich das alles erfüllen muss. Also ein Abfuck des Monats war irgendwie dieses Gefühl, ich hatte es vorhin schon angedeutet mit der Familie, Dingen nicht gerecht zu werden oder Menschen nicht gerecht zu werden und daraus ist aber irgendwie entstanden, aus diesem Abfuck des Monats, aus diesem großen Gefühl von, warum vertrauen mir die Leute nicht, warum muss ich immer wieder mich darum bemühen, mich zu beweisen, warum muss ich das immer wieder aufs Neue ausrollen, ist irgendwie dieses Gefühl entstanden, es geht nicht nur mir so, es geht auch anderen so, und darin liegt irgendwie eine ganz gute Erkenntnis, dass es nicht sein muss und dass Nein sagen sehr wichtig ist. Und dieses Nein hat mich auch beschäftigt nach der Lesung mit Mareike Fallwickel. Wir hatten in der Buchhandlung Lüders die Premierenlesung von ihrem neuen Roman Die Wut, die bleibt. Und diese Lesung hat mich unheimlich aufgewühlt. Es war nämlich nicht so eine typische Lesung, dass einfach aus dem Buch vorgelesen wurde, sondern Mareike hat, wie sie halt so ist, auch ganz viel Kluges drumherum gesagt und sehr viele Statistiken genannt, was Care-Arbeit in Deutschland angeht. Sie hat sehr viel erzählt, was von Müttern erwartet wird, gerade auch jetzt in der Corona-Pandemie, im Lockdown, was sich da zugespitzt hat. Und hat gleichzeitig, weil sie das auch in ihrem Roman verarbeitet, gesagt, was passiert denn, wenn wir das einfach nicht mehr machen? Was passiert denn, wenn eine aufsteht und geht? Und was würde passieren, wenn wir uns als Kollektiv dazu entscheiden, Nein zu sagen und damit aufzuhören und dass das eigentlich notwendig ist? Und es gab in dieser Lesung sehr viel Nicken im Publikum, das weitestgehend aus Frauen bestand. Und trotzdem gab es einen Redebeitrag von einem Mann, der längste Beitrag war in den zuschauenden Kommentaren. Und er hat gefragt, wenn es so ist, wie sie sagt, dass über 90% der Care-Arbeit und der Erziehung bei den Frauen ist, also wenn das anscheinend das Problem ist, wie es denn dann sein kann, dass die Kinder immer noch größtenteils mit patriarchal geprägten Gedanken großgezogen werden. Also, dass es da immer noch rauskommt. Dein Gesicht ist genau das Gesicht, was ich hatte. Also, es schwingt ja so ein bisschen dieses Ding mit, naja, ihr könnt es dann ja eigentlich doch anders machen. Also, ihr könntet doch eigentlich da, ne, so,
hä?
Ja. Und was so krass war, ist, dass, glaube ich, all diese Frauen in diesem Raum dieses Gefühl hatten, aber keine von uns hat gesagt, what the fuck? Also es hat sich trotzdem keine wieder auf diese Wutebene begeben, sondern alle haben alle unsere Klappe gehalten, und es gab dann irgendwann so noch so ein bisschen Kichern, weil dann hat er irgendwie davon erzählt, dass er auch, also ging es irgendwie um betrunkene Männer, keine Ahnung, Alkoholiker, und dann meinte er, ja, er hat nur Alkoholikerfreunde, und ja, dann haben irgendwie wieder alle gekichert, so, und ich habe danach so gedacht, wie schlimm es eigentlich ist. Also, wie, ja, ja. Also alleine also, ist es so. Und ich habe dann so gedacht, was soll diese Frage? Was implizierst du damit? Das ist an sich auch eine interessante Frage, weil es nämlich eigentlich genau das anprangert, was das Problem ist. Nämlich, dass viele Frauen ja nur bis zu einem gewissen Punkt ihre Freiheit leben können, aber irgendwann mitspielen müssen. Das hat auch Mareike gesagt, dass es dazugehört, dass du dich diesem System einfach beugen musst in vielen Punkten. Und es unheimlich schwer ist, diese Strukturen zu durchbrechen als einzelne Frau, als Mutter, die unter der Last von so viel Erwartung in die Knie geht. Und ich dachte so, als hätte diese Person dann noch die Zeit, sozusagen sich darum zu kümmern, dass auch ihr Kind aus diesen Strukturen ferngehalten wird.
Ja, und es ist ja auch einfach das Problem, dass es ja dann, klar, man kann dann viel erzählen, aber wenn es anders vorgelebt wird, haben wir ja, also dann sind wir ja wieder in dem Kreislauf drin, ne?
Ja, also spannend fand ich daran, dass Mareike selbst eben gesagt hat, dass sie in einer sehr gleichberechtigten Beziehung lebt und das auch versucht, ihren Kindern vorzuleben, und dass ihre Kinder anders denken, aber dass sie natürlich weiß, dass in vielen Fällen das einfach nicht der Fall ist, dass die Frau das auch als normal ansieht, diese Strukturen, ja, in denen sie steckt, dass das eben Dinge sind, die sie eben erfüllen muss, und dass es Zeit wird, dass das hinterfragt wird, so.
Ja.
Und ich habe echt lange über diese Lesung noch nachgedacht. Es hat mich richtig verfolgt, weil ich es wieder so absurd fand, dass das zentrale Ding war am Ende, nach über 1,5 Stunden, in denen es eigentlich darum gehen sollte, dass den Frauen Raum gegeben wird, dass dann dieser Wortbeitrag so präsent war. Und eine andere Sache hat mich beschäftigt, da hat dann quasi ein anderer Mann gesagt, dass er das ganz, ganz schrecklich findet, was sie da so alles sagt, und dass er nicht so ist, dass er nicht so ein Mann ist und dass er auch viele Männer kennt, die nicht so sind, also gerade was die Erziehungsgeschichte angeht. Und ich habe dann gesagt, ja, aber das weiß sie ja auch und ist doch klar, dass das nicht so pauschal ist. Also ich habe mich dann darum gekümmert, dass er sich wieder wohlfühlt. Mhm. Und habe dann gedacht, what the fuck, das ist nicht mein Job. Es ist nicht mein Job, dass du dich jetzt oder dass ihr euch nicht verletzt fühlt. So. Ja. Und dieses Phänomen hatte ich schon mal vor ein paar Monaten, dass ich auf einen Mann zugegangen bin, der sich fehl am Platz gefühlt hat, und ich dann versucht habe, das wieder zu glätten und gesagt habe, hey, ist doch Quatsch und es war doch nicht auf dich bezogen. Und habe ich so, was mache ich hier eigentlich? Also mein ganzes Leben lang ist dieser Satz, ihr Frauen macht das, ihr Frauen seid so und so und Frauen verstehen das nicht. Das ist ein Satz, der so oft da war und nie hat ein Mann sich darum gekümmert, mir zu sagen, ja, aber du bist damit ja nicht gemeint.
Weißt du? Ja, nie. Total. Ich habe jetzt auch gerade so die ganze Zeit so kleine Flashbacks zu einer Buchpremiere, bei der ich war, als ich in Wien war, Anfang des Monats, und zwar auch mit Mareike Fallwickel. und zwar Grüße. War ich bei Das Paradies ist weiblich von Tanja Reich. Das ist ein eine Anthologie mit 20 Beiträgen von Menschen, die darüber schreiben, ja, der Titel Das Paradies ist weiblich sagt es ja schon ein bisschen, 20 Einladungen in eine Welt, in der Frauen das Sagen haben. Und da hat Mareike Fallwickel eben auch einen Text geschrieben und saß dann mit der Herausgeberin und noch zwei weiteren Autorinnen auf der Bühne im Literaturhaus in Wien. Und sie haben darüber dann gesprochen. Im Buch sind nicht nur Beiträge von Frauen, muss man vielleicht dazu sagen, sondern auch von Männern. Tatsächlich relativ ausgeglichen, also weniger Beiträge von Männern als von Frauen, aber trotzdem nicht so wenig, wie man vermuten könnte. Ich müsste jetzt nachzählen, einmal Männer zählen machen, haha. aber genau, und da ging es natürlich auch sehr, sehr viel um weniger um Care-Arbeit, schon auch, aber um eben, ja, Feminismus natürlich und das Patriarchat als solches, was ja in dem Wortbeitrag auch zur Sprache kam. Und da musste ich jetzt an sehr viele Aussagen auch denken und wünschte mir, dass Gertraud Klemm in dem Publikum oder auf der Bühne gesessen hätte in der Buchhandlung, weil die hat tatsächlich bei der Buchpremiere ganz oft einfach rausgehauen. Und wirklich einfach alles, also ich bin großer Gertraud Klemm-Fan seit diesem Abend und habe mir deswegen auch Hippocampus, auch auf Empfehlung von Mareike tatsächlich dann, gekauft. Und muss das jetzt unbedingt bald lesen, weil sie wirklich sich auf gut Deutsch nichts geschissen hat und einfach rausgehauen hat, ja, wie es ist. Und die hätte da mit Sicherheit gut Kontra gegeben. Und ja, da musste ich jetzt gerade sehr, sehr dran denken.
Ja.
Ich habe jetzt auch voll kurz gut versucht, meine Pläne für das nächste Monatsleserundenbuch über den Haufen zu werfen und einfach Das Paradies ist weiblich vorzuschlagen.
But no. Machen wir nicht. Ach ja. Aber das, genau, bevor wir gleich unser neues Monatsleserundenbuch hören, nochmals Abschlussgedanken dazu, dass, ja, ich trage ja auch gerade das T-Shirt Angry Female Club und das ist ein Vorhaben einfach für mich, mehr Nein zu sagen in vielen Dingen, aber auch wieder viel mehr, also auch Nein sagen zu können zu dieser Ich-kümmere-mich-Tendenz, die ich habe, und auch ich kümmere mich um Gefühle, auf die ich eigentlich keine Kontrolle habe, die nicht mein Problem sind, dass ich das abstelle, weitestgehend. Und mich lieber auf das zu fokussieren, auf die Menschen und auf die Gefühle, die ich in der Hand habe und die wertschätzend sind und die wichtig sind, und an Stellen zuzuhören, die wichtig sind, und nicht den Stimmen zuzuhören, die einfach die ganze Zeit schon viel zu laut waren.
Ja, da kann ich mir auch ein Scheibchen von abschneiden, definitiv.
Mhm. Okay, cool. Let's do it. Wenn du Scheibchen abschneiden sagst, ich habe Hunger, merke ich gerade.
Ja, na dann gut, kommen wir zum Ende.
So, kommen wir zum Ende.
Und küren das nächste Monatsleserundenbuch. Ich habe, wie wir es ja irgendwie ist es Tradition geworden, ne? Dass wir jetzt schon immer zwei zur Auswahl und du darfst jetzt auswählen. Und find zwar, das wird jetzt, ich bin sehr, sehr gespannt, weil ich habe zwei Titel. Ja. Eines ist die eigentlich sichere Bank. Da bin ich mir recht sicher, dass das uns beiden gut gefallen wird. Das liegt in unserem normalen Lesespektrum, sage ich jetzt mal. Und das andere wäre mal was anderes. Oha. Was wir zusammen wahrscheinlich nicht lesen würden. Ich weiß, dass es dich interessiert grundsätzlich. Aber es wäre mal was wir jetzt so vielleicht sonst eigentlich nicht unbedingt auch in der Monatslese besprechen würden. What do you want? Sicherheit? Oder einen kleinen Ausflug?
Oha! Also, ich denke jetzt an meinen Aprilmonat. Gib mir mal den Ausflug.
Den Ausflug? Okay.
Ja.
Oho, ich bin ganz...
Ich habe Angst.
Du hast Angst?
Ja, ich habe richtig Angst gerade. Alter, ist es dein Ernst, mir so ein dickes Buch vorzulegen im April? Ich bin 3 Wochen im April auf Reisen, Tina. Du Arsch. Du kleiner Arsch. Du kleiner, süßer Hamster-Arsch.
Ja,
okay, komm, haus raus. Komm, sag, was es ist.
Wir können uns auch noch mal was anderes
Nee, ich stehe dazu. Ich stehe zu meiner Entscheidung.
Wir können es auch im Zweifel zu einem 2-Monats-Leserundenbuch machen.
Ja, okay, vielleicht wird es das. Aber sag erst mal, was es ist. Ja.
Es ist Firekeeper's Daughter von Angeline Bully. Ich hätte nachschauen müssen, wie man sie ausspricht. Sie ist auf jeden Fall US-Amerikanerin. Die Übersetzung ist von Claudia Max. Und das ist ein Jugendbuch eigentlich, ein Jugendthriller, also geht in die Spannungsrichtung ein bisschen. Ja, deswegen, es ist eigentlich nicht so ganz so, ne? Aber ich, erstens schaut euch mal das Cover an, das ist ganz, ganz grandios in meinen Augen. Und es geht um das Ganze spielt im Native American Setting, also die Hauptfigur ist 18 Jahre alt. Und gehört, lebt ein bisschen außerhalb oder in der Nähe eines Ojibwe-Reservats. Und sie gehört weder zum einen, also weder ist sie so richtig, gehört sie so in ihre Heimatstadt und gleichzeitig gehört sie auch nicht so wirklich in das Reservat. Und es fühlt sich so ein bisschen unzugehörig. Und passt nämlich auch schon wieder thematisch zu dem, worüber wir in der Folge viel gesprochen haben, aber eben nochmal anders behandelt. Und es geht dann um einen Mord, es geht um das FBI, was da eingeschaltet wird. Und ich glaube, das liest sich tatsächlich recht schnell weg, weil du weißt, ich mag auch keine dicken Bücher. Aber ich glaube, das liest sich sehr, sehr schnell weg und wird uns nochmal einen ganz anderen kulturellen Kontext geben.
Okay. Let's do it. Let's fall in love.
Ich habe tatsächlich auch echt Bock. Ich hatte das ja schon mal gesagt. Ich entdecke gerade immer mehr auch Kinder- und Jugendbücher noch mehr für mich. Und da steckt sehr, sehr viel dahinter, hinter diesen Jugendbüchern. Und da ist das, glaube ich, ein gutes, oder ich vermute, dass das ein sehr gutes Beispiel dafür ist. Und ich freue mich sehr, dass wir das zusammen lesen und gemeinsam lernen, sozusagen.
Dann freue ich mich. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass mein April-Lesemonat sowieso sehr experimentell wird. Mehr cool. Dazu dann Ende April. Und bleibt eigentlich nur noch eine Sache am Ende zu sagen, nämlich wir haben noch ein paar Hall of Fans-Grüße auszurichten. Denn es gibt ja auf Steady die Möglichkeit, unser Sensation-Paket zu buchen. Und wer das macht, der bekommt eine namentliche Nennung hier in diesem Podcast und 1000 Millionen Herzensgrüße von uns und Dankeschöns. Und die gehen heute raus an Sarah und Yvonne. Vielen lieben Dank für eure Unterstützung.
Danke, danke, danke.
Und ansonsten, hast du noch ein Großwort am Ende?
Och, ich glaube, wir haben jetzt schon so viel erzählt. Wir entlassen mal alle Zuhörenden da draußen in den weiteren Tag oder in den Abend oder wann auch immer, wo auch immer ihr diesen Podcast hört. Wir freuen uns auch immer, wenn ihr das postet tatsächlich und ja. uns zeigt beim Bügeln oder
Bügeln ist ganz weit oben dabei.
Bügeln Haushalt ist ganz weit Bügeln. Oben, ja. ja. Also es ist immer super cool, das zu sehen. Vielen Dank auch dafür und sowieso Dank an alle, die uns unterstützen, die unsere Folgen teilen und uns auch auf Instagram immer Kommentare und Herzchen und Shares sozusagen da lassen. Und ja, einfach danke und schön, dass ihr hier seid.
Bis zum nächsten Mal, sage ich da.
Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Tschüssi.